Ja, ich möchte uns auch alle ganz herzlich im Namen des Herrn begrüßen zu dieser Stunde, zu diesem Gottesdienst. Und wir hatten eine Stunde mehr Schlaf, also denke ich, dass wir so richtig ausgeruht sein werden und den Gottesdienst auch gut verfolgen können. Wenn wir das Wort Gottes lesen persönlich, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir das machen. Eine Möglichkeit ist, dass wir die Bibel aufschlagen, einen Abschnitt vielleicht lesen und sagen, okay, was kann ich daraus für mich entnehmen? Und dann lese ich und sage, ja, hier ist ein Vers, der berührt mich, da ist ein Vers, der spricht mich an. Das ist gut, wenn wir so lesen, aber das Problem bei der Sache ist, dass wir im Zentrum stehen. Wir stehen im Zentrum, lesen das Wort Gottes und ja, unbewusst suchen wir uns das raus, wo wir sagen, ja, da kann ich Ja und Amen dazu sagen. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir sagen, das ist Gottes Wort, das ist die Wahrheit, 100%. Und ich demütige mich unter das Wort. Egal, was es sagt. Und schau, komme ich danach dem Wort? Habe ich was zu korrigieren? Muss ich etwas verbessern? Ist vielleicht mein Denken nicht so, wie Gott es möchte? Brauche ich Veränderung? Oder muss ich vielleicht ganz verändert werden? Dass Sünde da ist, vielleicht im Leben, und mich überführen lasse. Wir betrachten das Wort und was wir dann, wie wir uns dann entscheiden, das liegt an uns. Wir wollen einen Bibelabschnitt betrachten, der aus meiner Sicht das echt in sich hat, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Und ihr könnt mir glauben, dass es mir heute nicht einfach fällt, aber wir wollen es uns ja auch nicht einfach machen. Ne? Und ich denke, dass er sehr herausfordernd ist, er hat mich sehr herausgefordert und den einen oder anderen auch an seine Grenze bringen wird. Lukas 5, die Verse 33 bis 39 wollen wir lesen. Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken. Und er sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen, niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das neue, und der Lappen vom neuen passt nicht zu dem alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der alten trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der alte ist besser. Was meinen wir, um was geht es hier in diesem Wort? Menschen, die flicken wollen. Geht es hier um Fasten? Wird ein paar Mal erwähnt, Fasten. Aber im Kern geht es viel, viel tiefer. Ich habe geschaut, wie Bibeln diesen Abschnitt überschreiben. In meiner Luther heißt es, die Frage nach dem Fasten. Andere Übersetzungen sagen, es ist nicht die Zeit zu fasten. In dieser Art und Weise, die meisten Übersetzungen haben den Abschnitt so überschrieben. Ich habe eigentlich nur eine einzige Übersetzung gefunden, wo das anders ist. Sagen wir mal, okay, es geht hier ums Fasten. Was haben dann die Gleichnisse damit zu tun, die Jesus erwähnt? Er erwähnt einmal von einem Kleid, Er sagt aber ein Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes, denn sonst zerreißt auch das neue und der Lappen vom neuen passt nicht zu dem alten. Dann über Schläuche: Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und dann noch ein drittes Gleichnis, kurzes: Und niemand, der alten trinkt, also Wein ist damit jetzt gemeint, will sogleich neuen, sondern er spricht: Der alte ist besser. Was hat es mit Fasten zu tun? Ich habe so oft diese Verse gelesen in Vergangenheit. Vielleicht denkt ihr: Mensch, das ist doch gar kein Problem, das ist doch alles ganz klar. Mir war das nicht klar, muss ich sagen. Ich habe oft gelesen, oft darüber nachgedacht, was hat das mit Fasten zu tun? Nicht verstanden, einfach weitergelesen. Bis mir klar wurde: gar nichts. Das hat in erster Linie mit dem Fasten gar nichts zu tun. Sondern, dass das Fasten hier erwähnt wird, das ist der Auslöser dafür, für das, was Jesus dann sagen möchte. Damit möchte ich uns auch etwas klar machen. Wenn wir die Bibel lesen, die Bibel ist unterteilt in Kapitel, in Verse, auch in Sinnabschnitte. Das haben Menschen 1200 nach Christus gemacht. Davor war der Text ein Text. Und wenn wir die Bibel lesen, wir müssen uns davon lösen. Von diesen Abschnitten, auch von diesen Überschriften, die drüber sind, weil die nicht immer ganz korrekt sind. Auch die Abschnitte, die Überschriften, das machen oft die Übersetzer selber, wie sie sich das festlegen. Und es kann dazu führen, dass wir irritiert werden. Dass wir denken, hier geht es um irgendetwas und es geht um etwas ganz anderes. Wir können sogar Bibeltexte falsch auslegen, weil wir zum Beispiel im Paulus in seinen Briefen ein Kapitel betrachten oder einen Abschnitt und sagen, so und so ist es gemeint, aber er bezieht sich auf etwas, was er vorher geschrieben hat. Also wir müssen uns von diesem Rahmen, der uns irgendwo gesetzt ist, tatsächlich lösen, weil Jesus auch nicht in Sinnabschnitten gesprochen hat und geredet hat. Dieser Abschnitt beginnt mit den Versen: Sie aber sprachen. Wir sehen dadurch, dass es eine Fortsetzung ist von dem, was davor geschrieben stand. Und davor finden wir das, was uns in der Einleitung gelesen wurde, wie Jesus diesen Levi als Jünger berufen hat und eingeladen wurde von Levi. Und dann saß er da mit den Zöllnern und Sündern am Tisch und die Pharisäer haben sich darüber geärgert, auch über die Jünger, die dabei saßen. Und sie kommen dann zu denen und sagen: Warum trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und unser Text schließt sich hier direkt an. Also es ist die gleiche Begebenheit. Jesus sitzt immer noch da oder liegt am Tisch mit seinen Jüngern, mit den Zöllnern, mit den Sündern um ihn herum, die Pharisäer. Und ich habe die Überschrift gewählt: Christlicher als Christus selbst. Vielleicht kurz zur Einordnung dieser Begebenheit. Wann und wo geschah es? Die ersten Kapitel in Lukas, die erzählen uns von der Geburt Jesu, von seiner Kindheit. Dann wird uns berichtet von Johannes dem Täufer, den Gott als Wegbereiter für Jesus erwählt hat. Und dann wird uns berichtet von Jesus, der in der Wüste 40 Tage war und dort versucht wurde. Und dann beginnt Jesus zu wirken. Im Norden des Landes, angefangen von Nazareth, der Stadt, wo er herkam, oder dem Ort, wo er herkam, und hat dann in Galiläa oben im Norden angefangen zu wirken und ist öffentlich aufgetreten, hat das Reich Gottes verkündigt, es wurde bestätigt durch Zeichen, durch Wunder, da sind Kranke gesund geworden, Besessene sind frei, sind befreit worden. Und er hat Jünger berufen in die Nachfolge. Also wir befinden uns am Anfang von Jesu öffentlichem Wirken. Und das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, was da geschah. Und die Pharisäer gerade und die Schriftgelehrten, die haben den beobachtet. Wer ist der, der sogar Sünden vergibt? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Und sie haben ihn beobachtet, haben gemerkt, die Leute, die sammeln sich um ihn. Die verlangt es, mit ihm zusammen zu sein. Das ist irgendwie so ein Magnet, wo die Menschen anzieht. Und er ist ein Lehrer. Er hat Jünger, die sich um ihn scharen, die ihm nachfolgen. Und er predigt und verkündigt das Reich Gottes, das so ganz anders ist, wie sie es gesehen haben. So ganz anders, wie sie es verstanden haben. Und sie hatten schon leichten Kontakt mit Jesus gehabt und haben ihn auf manches schon hinweisen wollen und Jesus hat Kontra gegeben. Und da haben sie sich geärgert an ihm und über ihn und versuchten jetzt Fehler zu finden an ihm, ihn als Gesetzesübertreter zu entlarven und ins schlechte Licht zu rücken. Und in diese Zeit fällt unsere Begebenheit. Und wir haben gehört davor, dass Jesus den Levi, den Zöllner, in die Nachfolge gerufen hat als Jünger, also Levi Matthäus, dem wir auch das Matthäus-Evangelium verdanken. Und der Matthäus oder der Levi, der hat ein Fest zu Hause veranstaltet, ein Freudenessen, hat seine Ex-Kollegen eingeladen, die Zöllner, seine Freunde, Sünder, auf jeden Fall Menschen, mit denen man nichts zu tun hatte. Unterste Schublade. Mit denen hatte man nichts zu tun und schon gar nicht mit denen gemeinsam am Tisch sitzen und essen. Das schon gar nicht. Und mit solchen umgab sich Jesus. Und dann lesen wir hier, dass die zu den Jüngern Jesu kommen. Das fand ich schon mal sehr interessant. Also zu Jesus haben sie sich nicht so ganz direkt getraut. Zu den Jüngern sind sie gekommen. Ja, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? So nach dem Motto, an Jesus kommen wir nicht dran. Jetzt versuchen wir es mal über die Jünger, die ein bisschen unsicher zu machen. Und Jesus, der tritt da gleich dazwischen und sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen. Solche, die sich für gerecht halten und meinen, dass sie keine Hilfe brauchen, sondern Sünder zur Buße. Und die Pharisäer, die sind gerade so auf Konfrontationskurs. Ja, die sehen jetzt Jesus und seine Jünger, die essen da und Freude ist da am Tisch. Und dann kommen die mit dem nächsten, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete? Ebenso auch die der Pharisäer und die deinigen, die essen und trinken. Und das finde ich interessant, in der Parallelstelle in Matthäus 9, Vers 14 heißt es, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger aber fasten nicht. Ja, wie jetzt? Hier steht die Jünger des Johannes und dort steht die Pharisäer. Was stimmt jetzt? Was ist wahr und was nicht? Wenn wir solche Probleme haben, dann dürfen wir nicht das eine gegen das andere ausspielen und sagen, okay, jetzt, das ist für uns jetzt die Wahrheit und das andere. Das sind Zeugenberichte. Zeugenberichte. Und jeder, der schreibt, der hat auch ein Anliegen Besonderes. Etwas, was ihm besonders wichtig ist und wertvoll. Nehmen wir an, irgendwo hat ein Banküberfall stattgefunden. Und da rennen Männer raus, steigen ins Auto, fahren weg und dann kommt die Polizei und sie befragt einen einzigen Zeugen. Ist es so? Nicht so. Ich habe gestern wieder mitbekommen, Zeugen gesucht. Polizei sucht Zeugen. Warum? Reicht nicht einer. Ja, jeder, sieht es von einer anderen Seite. Und dann fragt man den einen, was hast du gesehen? Sagt er, ja, da sind drei Männer rausgerannt, rotes Auto und sind in die Richtung weggefahren. Ah, okay. Wird der Nächste gefragt, ja, da sind zwei Männer rausgerannt, ein grünes Auto in die andere Richtung. Ja, wie jetzt? Wer hat jetzt recht? Und dann fragt man weiter. Und dann trifft man auf einmal Menschen, die sagen, das waren fünf Leute und drei sind ins rote Auto und sind die und zwei ins grüne und in eine andere Richtung. Jetzt bekommt man ein Bild davon. Und so schreibt uns Markus, Kapitel 2, Vers 18, und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie, nämlich die beiden, kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht. Und jetzt ist es interessant, auf einmal haben sich diese beiden Gruppen zusammengetan hier. Also auch die Jünger des Johannes, die haben dieses übernommen, was so gang und gäbe war, und sie haben auch gefastet. Und warum fasten jetzt die Jünger vom Jesus nicht? Ist das wirklich der Messias? Sie hatten auch Zweifel und die Pharisäer sowieso glaubten es nicht. Und die Frage wurde heiß diskutiert, ist das der Messias, der kommen soll, auf den wir warten? Wohl eher nicht. Der betet und fastet nicht. Also in dieser Öffentlichkeit. Der sitzt mit Zöllnern und Sündern am Tisch. Und sie haben es verurteilt. Sie selbst haben gefastet. Zweimal in der Woche, jeden Montag, jeden Donnerstag. Das hat sich so eingebürgert. Und Jesus aß mit Sündern und Zöllnern. Sie hatten natürlich nichts mit Sündern zu tun. Jesus hat Zöllner als Jünger berufen. Ihre Jünger waren natürlich über allen Zweifel erhaben. Waren sie nicht viel geistlicher wie dieser Jesus? Waren sie nicht viel heiliger wie er? Nicht viel gerechter? War ihr Leben nicht viel mehr nach Gottes Willen, nach dem Wohlgefallen Gottes, wie das Leben von diesem Jesus? Waren sie nicht viel christlicher als Christus selbst? Also nicht nur die Pharisäer, sondern auch die Jünger des Johannes, sie hatten ein ganz bestimmtes Meinungsbild von Jesus. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, weil Jesus sich an beide Gruppen wendet auch. Dann habe ich mich gefragt, was haben wir eigentlich für ein Bild von Gott und von Jesus? Weil jeder von uns hat doch ein Bild. Wie ist Gott? Wie ist Jesus? Was will Jesus? Wie möchte der Herr das oder Gott, dass ich mich verhalte? Und vor allem, wie möchte Gott, dass sich der andere verhält? Und was macht man? Und was macht man nicht? Hier, was man auf jeden Fall nicht machte, mit Sündern und Zöllnern am Tisch zu sitzen, das macht man nicht. Und Fasten, das macht man. Das muss man machen. Und dieser Jesus, der hat nicht in dieses Bild gepasst. Wir können lesen, die Evangelien, es kommt so vor, egal was die Pharisäer gemacht haben und die Sadduzäer auch, das war immer das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Und egal was Jesus sagt, die Pharisäer haben es immer anders gesehen. Das war die geistliche Elite in diesem Land. Das waren die Führer, die Geistlichen. Und Jesus, der hat nicht in dieses Bild gepasst, hat immer das Gegenteil gemacht. Wie ist das bei uns? Es ist oftmals doch gar nicht so anders. Wir haben doch auch unsere Meinungen, unser Bild, unsere Gedanken, wie alles sein muss, wie alles gehen muss und wie es nicht gehen darf. Sind wir bereit, Jesus wirklich zuzuhören. Auch uns darunter stellen unter das Wort, uns zu demütigen unter das Wort und zu sagen, gibt es etwas an mir, das ich korrigieren muss? Gibt es etwas, wo Gott nicht gefällt? Jesus wurde von diesen Leuten so kritisch beäugt. Man legt ihn auf die Waage. Und auf die andere Seite dieser Waage, da hat man seine Meinungen und seine Einstellungen gelegt und der Jesus war einfach zu leicht. Der kam gar nicht an sie ran. Der entsprach nicht ihren Vorstellungen. Der Sohn Gottes, der muss doch sein wie ich. So gerecht wie ich bin, so muss doch dieser Jesus sein. Denn ich führe doch ein Gott wohlgefälliges Leben. Nach Gottes Willen. Aber wisst ihr, diesen Maßstab, was recht ist, was Gott gefällt, das leg nicht ich fest. Und auch niemand von uns. Und auch sonst niemand. Nur Gott. Gott legt fest, was recht ist, was heilig ist, was Gott wohlgefällig ist, was seinem Willen entspricht. Der Vater, und niemand kennt den Vater als der Sohn und derjenige, dem der Sohn es offenbart. Lesen wir Matthäus 11, Vers 27. Also wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir auf Christus schauen. Seid ihr noch bei mir? Müssen wir auf Christus schauen. Müssen hören, was er sagt. Müssen schauen, was er getan hat. Müssen begreifen, wie er gedacht hat. Was ihn bewegt hat. Und diese Männer, die standen vor einem Mann, auf den sie herabgeschaut haben. Auf den haben sie herabgeschaut, aber das Problem war, das war wirklich der Erlöser Gottes. Das war der Messias, das war der Sohn Gottes, das war der Schöpfer, der sie alle geschaffen hatte, der festlegt, was heilig ist, was gerecht ist, was rein ist. Das war wirklich der, der hier stand. Und das Problem damals wie heute ist oftmals, dass man hört, was dieser Jesus sagt. Und es geht gerade so durch. Man nimmt es gar nicht an. Man hält fest an dem eigenen, was man so selber denkt, wo man selber so überzeugt ist. Und das sehen wir so, ich will es uns nicht lesen, direkt im Anschluss ist diese Begebenheit gleich danach, wie Jesus durch die Felder geht mit seinen Jüngern und dann, was machen sie? Sie pflücken Ähren am Sabbat. Und was für ein Zufall, wer ist da? Die Pharisäer. Und stellen zur Rede, warum tut ihr, was sich nicht ziemt zu tun an den Sabbaten? Das gehört sich nicht. Jesus, dein Verhalten ist nicht heilig genug. So wie du handelst, gefällt es Gott nicht. Wir machen so etwas nicht. Man merkt, sie hatten überhaupt nichts angenommen, nichts verstanden, was Jesus eigentlich sagen wollte, was Jesus gesagt hat. Oh, wie haben wir doch auch heutzutage diese Probleme. Religiöse Menschen, Menschen, die sagen, wir sind Christen. Und man ist so in den eigenen Vorstellungen gefangen, dass Gott einen nicht weiterführen kann. Das ist doch das riesige Problem. Gott kann einen nicht weiterführen. Man ist gefangen und Gott kann sagen, was er will. Es wird nicht angenommen. Wir halten uns oft für Menschen, die alle Erkenntnis haben. Und wenn man alle Erkenntnis hat, dann kann man auch nichts mehr lernen. Gibt es nichts mehr zu lernen. Dann sind wir perfekt. Dann sind wir wie die Pharisäer. Sie waren perfekt. Sie waren christlicher als Christus selbst. Und hier kam ja eine Beschwerde zur anderen. Er aß mit Sündern, fastete nicht. Und die Pharisäer haben jahrzehntelang, jahrhundertelang ja diesen Brauch entwickelt, zweimal wöchentlich für das Volk zu beten. Und irgendwann mal was für gut angesehen worden. Und alles, was so regelmäßig ist und so über Jahre, das kann zu einer Tradition werden. Und so war es hier. Das war eine Tradition, das hat man von anderen erwartet. Das war ein Standard geworden, ein Indikator dafür. Daran wurden andere gemessen. Was? Du dienst Gott? Wissen das? Tust auch zweimal Fasten in der Woche. Und den Sabbat? Bewegst du dich auch hoffentlich da möglichst wenig? Und hoffentlich hast du doch mit Sündern keinen Kontakt. Ich hab so heute Morgen gedacht, dieser reiche Jüngling, wie er zu Jesus kommt und vor ihm hinfällt, was muss ich noch tun? Die Pharisäer hätten ihre Antworten gehabt. Musst du auch zweimal in der Woche fasten? Ja? Sabbat auch einhalten? Dann bist du gerecht. Geh hin, du Gerechter. Und Jesus hat so ganz anders geantwortet. Verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Daran hat man andere gemessen. Wer sich daran nicht hielt, der war nicht geistlich genug. Und dieser Jesus, der vorgibt, der Sohn Gottes zu sein, der hält sich nicht daran. Und diese Frage nach dem Fasten wird gleich vorgebracht, nachdem Jesus diese Leute zurechtgewiesen hatte, weil sie so abfällig über die Sünder und Zöllner dachten. Und es ist so, als ob sie sagen wollten, Jesus, schau mal dich an. Du bist ja gar nicht heilig genug. Wie willst du Sünder und Zöllner helfen? Du bist doch selber so fehlerhaft. Wie willst du Sünder zu Buße führen? Deine Jünger machen schon so, aber du als Meister. Wir sehen hier einerseits dieses Missfallen, dass Jesus diesen Sündern gegenüber so gnädig war, diese Gemeinschaft mit ihnen hatte. Und auf der anderen Seite diese Überheblichkeit. Auf der einen Seite so dieser Eifer um das Fasten. Und auf der anderen Seite dieser Ärger über Jesu Freundlichkeit gegenüber den Sündern. Und beides sprechen die gleichen Menschen aus nacheinander. All das hat seine Wurzel in einem stolzen und selbstgerechten Herzen. Nun, Jesus geht nur kurz aufs Fasten ein. Ich will es auch nur kurz machen. Im Alten Testament wurde sehr oft und viel gefastet, zwar eng auch mit Gebet verbunden, es war oft ein Zeichen der Reue. Denke an Ahab, denke an David, in Sack und Asche, ja, gefastet und bereut. Dann war es oft auch ein Zeichen geistlicher Disziplin, auch weil man dachte, dass man Gott irgendwie dadurch beeinflussen kann vielleicht. Dann auch, um seine Geistlichkeit zu zeigen, das sehen wir ja gerade bei den Pharisäern, ja öffentlich alles, ja, dass die Menschen sehen, oh, die fasten, die beten. Meins besonders ernst und manchmal oder oft auch ein Zeichen der Trauer. Wenn man traurig war, zerschlagen war, dann hat man gefastet, auch in Sack und Asche. Und Jesus sagt hier und er spricht zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Und interessant, diese Formulierung, fasten lassen. Das war längst nichts Freiwilliges hier. Das hat man erwartet. Und dieser Ausdruck im Urtext, der bedeutet sowas wie zwingen. Das wurde erwartet. Das musste sein. Aber warum fasten, wenn der Bräutigam da ist? Und Jesus spielt da auf mehrere Bibelstellen an. Ich will eigentlich nur eine nennen, Zacharia 8, Vers 19. Da heißt es, so spricht der Herr Scharen, das Fasten im 4. und das Fasten im 5. und das Fasten im 7. und das Fasten im 10. Monat wird im Haus Juda zur Freude und Wonne werden und zu fröhlichen Festtagen. Und jetzt war er ja da. Und nun war die Zeit, nicht zu klagen und zu trauen fasten, sondern man sollte sich freuen. Und Jesus sagt, ja, wenn ich von den Meinen genommen werde, dann werden sie fasten. Und spielt darauf an, auch auf seinen Tod. Aber Gott sei Dank, der Herr ist auch auferstanden. Und seine Gemeinde tut immer wieder punktuell auch für bestimmte Anlässe dann auch fasten. Und dann kommt Jesus zu diesen drei Gleichnissen. Und im ersten spricht er von einem alten Kleid. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und Jesus versucht hier jetzt an die Logik zu appellieren. Gott dienen ist immer eine Sache des Herzens, dass wir mit der Seele dienen, und Gott hat uns trotzdem auch einen Verstand gegeben. Der Verstand ist so das Tor zur Seele. Wir müssen begreifen, und er appelliert hier auch an den Verstand und sagt, weil wenn wir uns nur auf unser Herz verlassen, auf unsere Emotionen, auf unsere Gefühle, auf unsere Gewohnheiten, wir können uns da verrennen in was. Und Jesus sagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, es ist eine Dummheit. Aus einem neuen Kleid ein Stück Stoff rauszuschneiden, um ein altes zu flicken. Das macht doch niemand. Niemand von uns, der ein altes Kleid hat und das ein Loch drin, wird in den Laden gehen, sich ein neues Kleid kaufen, wird dort ein Stück rausschneiden und aufs alte nähen. Das macht man doch nicht. Das Neue wird dadurch beschädigt und unbrauchbar gemacht. Und dem Alten wird es auch nicht viel helfen, weil es nicht harmoniert mit dem Alten. Stellen wir uns vor, wir haben ein Kleidungsstück schon einige Jahre. Die Farbe ist verwaschen, das Kleidungsstück ist eingegangen. Und dann nehmen wir von einem neuen Kleid ein Stück Stoff und machen es drauf. Das passt farblich schon gar nicht. Und dann lasst es uns ein paar Mal waschen. Ja, dieser Flicken, der wird auch eingehen. Und dann wird es zerreißen. Das wird nicht halten. So was macht man nicht. Und es entsteht großer Schaden. Nun, was ist mit diesem Kleid gemeint? Nein, es geht nicht um Kleidung. Es geht nicht um Kleidung. Sondern hier ist mit dem Kleid einmal das Verhalten gemeint. Das, was von außen an uns zu sehen ist, nicht die Kleidung, aber was an uns von außen zu sehen ist, unser Verhalten, unser Benehmen. Einige Beispiele hier vielleicht kurz, Kolosser, da heißt es: Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Legt ab, zieht aus, wie ein Kleidungsstück, ja. Und was sollen wir anziehen? So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das sind Dinge, die Menschen im Umgang miteinander an uns sehen und merken. Genauso ist es auch ein Bild auf das Heil, das wir in Christus erlangen. Auf die Heiligkeit Gottes, auf die Gerechtigkeit Gottes. Nicht auf die eigene Gerechtigkeit, sondern auf die Gerechtigkeit Gottes. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Also wir sehen hier dieses neue Kleid. Ein Kleid, das Christus uns geben will. Seine Gerechtigkeit. Er ist der Gerechte, von dem das Wort Gottes sagt, und er ist ans Kreuz gegangen für uns, für unsere Schuld. Er ist für uns gestorben. Und wenn wir zu ihm kommen und dieses Opfer annehmen für uns und sagen, ja, Jesus, du bist für mich gestorben, dann wird seine Gerechtigkeit mir angerechnet. Ich hätte sterben müssen und Christus ist für mich gestorben. Seine Gerechtigkeit. Und diese Menschen, die haben genau verstanden, von was Jesus da spricht. Weil er davor sich als Bräutigam bezeichnet. Und hier lesen wir auch vom Bräutigam. Die haben genau verstanden, um was es geht. Sie lebten in ihrer eigenen Gerechtigkeit. Das war Selbstgerechtigkeit, in der sie lebten. Weil ihr Verhalten war doch richtig, ihrer Meinung nach. Aber da war Bosheit im Herzen und böse Worte und Lästerung und Verachtung. Und auf der anderen Seite hat Barmherzigkeit gefehlt und Geduld und Freundlichkeit. Das war nicht da. Aber Jesus, er möchte dieses Kleid geben, auch heute noch. Und wenn hier jemand ist, der sagt, ja, in meinem Herzen sieht es so aus, da fehlt es an Barmherzigkeit und an Freundlichkeit und an Güte und Geduld. Bei mir sind böse Worte, böse Gedanken, Unfreundlichkeit, Bosheit, Lästerung. Jesus kann dir dieses neue Kleid geben, auch heute noch, wenn du zu ihm kommst und es dir geben lässt und von deinem eigenen Kleid lässt. Jesus möchte in diesem Gleichnis zeigen, es macht keinen Sinn, das, was er geben will, mit unserem zu vermischen. Die Gerechtigkeit Gottes mit der Selbstgerechtigkeit zu vermischen. Die Gnade Gottes mit den eigenen Werken zu vermischen. Die Freiheit in Gott mit dieser pharisäischen Gesetzlichkeit zu vermischen. Das geht nicht. Aus dieser Selbstgerechtigkeit, die ja auch dadurch entsteht, durch Dinge, die man gewohnt ist, durch Tradition, durch Gesetzlichkeiten, auf die man so baut. Und es ist ja auch verlockend, weil ich muss mich ja nur so an das und das halten und dann komme ich ja in den Himmel. Man macht es sich sehr einfach. Und aus dieser Selbstgerechtigkeit, die hat Früchte. Und diese Früchte, die sind Uneinsichtigkeit, Stolz, Hochmut, Überheblichkeit, Unbarmherzigkeit. Ganz anders, wo Jesus ins Herz einzieht, wirklich. Siehe, es ist alles neu geworden. Und wenn Dinge noch in uns sind, wo Gott uns vielleicht im Nachhinein aufmerksam macht, und da haben wir es wieder, dass wir uns unter das Wort stellen, Gott aufmerksam macht, schau mal, da ist etwas. Das hast du bis jetzt an dir nicht gesehen. Ich mache dich jetzt darauf aufmerksam. Das ist nicht gut. Ablegen, haben wir gehört. Anderes, wo Gott sagt, schau mal, das fehlt bei dir, das musst du in dein Leben mit aufnehmen, dass wir zu Gott kommen und bitten, Herr, gib mir das, das will ich anziehen. Also das heißt, wir müssen auch ein bisschen was selber hier an uns machen. Aber so gibt es manche, die versuchen, ein Stück aus diesem Kleid Christi rauszuschneiden und ihr eigenes Kleid damit zu flicken. Das eigene löcherige Kleid der Selbstgerechtigkeit, in der es keinen Frieden und keine Freude gibt. Und man ist nicht bereit, sich ändern zu lassen, korrigieren zu lassen. Man will diese eigenen Ansichten und Gesetze nicht lassen. Will in der eigenen Gerechtigkeit weiterleben. Aber das Heil und die Erlösung möchte man natürlich auch haben. Aber das harmoniert nicht miteinander.
Das alte Kleid wird durch dieses Geflicker nicht besser. Und du wirst nicht besser. Und deine Früchte werden auch nicht besser. Und so schlimm, dass auch dieses Kleid Christi verunstaltet wird. Denn man trägt so ein Flickenkleid und gibt den Menschen gegenüber vor, hier, das ist das Kleid Christi. Und Menschen sehen das und bekommen ein Bild davon. Das ist doch das Problem oftmals. Dieses Christentum, wo man sagt, ah, das sind die Christen. Und dann werden die verurteilt, schaut euch mal die Christen an, wie die leben und wie die reden und wie die sich verhalten. Sie sehen ein geflicktes Kleid, was ihnen als Kleid Christi verkauft wird. Das ist Betrug, Irreführung, Täuschung der Menschen um uns herum. Und dieser Versuch, die Gnade mit dem Gesetz zu vermischen, das verdirbt nur alles. Die Gnade passt nicht zur alten Gesetzlichkeit, vom Wesen her nicht, von der Vollmacht nicht. Und Darby sagte mal, Jesus wollte nicht das Christentum an das Judentum anflicken. Fleisch und Gesetz gehören zusammen, doch Gesetz und Gnade, Gottes Gerechtigkeit und diejenige des Menschen lassen sich miteinander nicht vermischen. Und dann geht Jesus weiter, weiteres Gleichnis, Lukas 5, Vers 37 bis 38, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Jesus geht hier einen Schritt weiter. Wer sind die Schläuche hier? Das sind wir. Wir sind die Schläuche. Und hier geht es ja jetzt um Wein in den Schläuchen. Kann ich von außen sehen, ob es ein alter Wein ist oder ein neuer? Kann ich nicht sehen. Es geht jetzt um das, was in uns ist. Um die Gesinnung, um die Herzenshaltung, um die Herzenseinstellung, um unser Herz selbst, um den Geist, der im Herzen lebt oder nicht. Was lebt in unseren Herzen? Und mit dem neuen Wein meinte man ja unvergorenen Wein. Und warum muss neuer Wein in neue Schläuche? Weil der Wein gären muss. Es entstehen Gase. Dadurch weitet sich der Schlauch aus. Und es war so, dass diese Lederschläuche, die man damals benutzte, die wurden mit der Zeit porös, brüchig, trocken. Und wenn diese Schläuche sich ausblähen, dann zerreißen die. Die können den neuen Wein nicht halten. Und jeder, der Jesus zuhörte, der hat genau gewusst, von was Jesus da redet. Ja, neuen Wein tut man nicht in alte Schläuche. Fakt, ganz klar. Und mit diesem Beispiel beschreibt Jesus den Zustand dieser jüdischen Führer, die Priester, die Schriftgelehrten, die in ihren Zeremonien so festgefahren waren, ihre Herzen, sie waren spröde und ausgedörrt. Und solange sie mit dieser äußerlichen Religion zufrieden waren, konnten sie nicht die Hüter dieser lebendigen Wahrheit werden. Sie konnten diesen Geist Gottes nicht in sich beherbergen. Sie waren keine Gefäße, in denen der Heilige Geist leben kann und arbeiten kann. Diese alten Vorschriften und Traditionen, die waren zu eng, um diese Freude und diese Kraft des Evangeliums zu halten. Um diesen Geist der Freiheit in sich halten zu können. Der Geist Gottes, der wird sich nie durch irgendwelche von uns gesteckten Formen eingrenzen lassen. Anstatt die eigene Meinung aufzugeben oder sich von liebgewonnenen Ansichten zu trennen, lehnen viele diese Wahrheit ab. Lehnen es ab. was der Vater geben will. Sie vertrauen und verlassen sich auf das Äußere, auf das, was man so gewohnt ist. Und in der Meinung, dass diese Werke erretten können, sie können nicht erretten. Die Dinge, die wir äußerlich tun, die können nicht retten. Und dann überhebt man sich über andere, die nicht so tun. Diese Selbstgerechtigkeit. Man hat eine Decke vor den Herzensaugen und wünscht, dass doch diese Decke weggenommen würde. Und wir wirklich sehen, wie Gott ist. Ihr Lieben, das hier, das spricht Christus. Das spricht Christus. Hören wir ihn. Wir können Gott mit unseren äußerlichen Werken nicht kaufen. Die Gnade rettet. Die Gnade. Und welche Opfer gefallen Gott? Welche? Psalm 51, Vers 9. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, der sich hier drunter beugen lässt, der so zerbrochen ist, dass er hier drunter passt. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Oh, es gibt so viele, wo man sagt, da ist viel da, aber ganz gewiss kein zerbrochener Geist. Und man will sich mit dem Neuen, mit dem Evangelium schmücken. Und Jesus sagt, erstens, der Wein wird die Schläuche zerreißen, das wird nicht halten. Wenn man sich versucht, irgendwie das auch sich zuzuzählen und man bläht sich nur auf und das platzt. Zweitens, der Wein wird verschüttet. Das Evangelium ist hier umsonst gepredigt. Das fällt gerade und versickert in der Erde. Und die Schläuche verderben. Liebe Seele, wenn du meinst, dass du keine Veränderung brauchst, dass das, was, an was du dich vielleicht so festhältst, dass das nicht geändert werden muss, wenn du nicht bereit bist, dich unter die Gnade Gottes zu stellen und du nicht loslässt, dann wirst du verderben. Verderben. Jesus sagt an die Pharisäer, und jedes Mal, wenn ich das lese, geht es mir durch Mark und Bein. Er sagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Das erschüttert mich. Paulus schreibt an die Römer 10, Vers 3, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. O liebe Seele, unterwirf dich der Gerechtigkeit Gottes. Aber es gibt in der Bibel einen Pharisäer, der das erkannt hat. Saulus, der später ja Paulus heißt, schreibt an die Philipper, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessetwillen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und dann sagt Jesus, dass neuer Wein in neuen Schläuchen aufbewahrt werden sollte. Da, wo Menschen neu sind, neu gemacht werden können von Gott selbst, wo alles neu geworden ist, da kann sein Geist wirken und arbeiten. Und wo man alles Eigene entfernt und der Geist Gottes immer mehr Raum bekommt in den Herzen, da kann er führen. Und da bleibt beides erhalten. Das bleibt erhalten. Der Geist kann führen, kann arbeiten. Aber wisst ihr, Jesus war Realist. Er kannte die Menschen durch und durch. Kennt die Gedanken, die Natur, die Herzensregungen und er wusste alles einzuschätzen. Und darum fügt er ja auch ein drittes Gleichnis hinzu, ganz kurz. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. So sind die Menschen. Das Alte ist besser. Ich bin kein Weinkenner. Man sagt so wohl, dass alter Wein, oder Wein muss reifen, er muss alt sein, dann ist er gut. Und so sind die Menschen oft gegenüber Gottes Wort eingestellt. Sie sind skeptisch, misstrauisch. Ist das, was hier Gott sagen will, wirklich gut für mich? Ist nicht das Alte, an dem ich so hänge, das Gute? Ein Bild auf das natürliche Zögern des Menschen, das Alte für das Neue sein zu lassen. Und Darby sagte mal, ein Mensch, der an die Formen menschlichen Einrichtungen, an die Religion der Vorväter gewöhnt ist, liebt selten die neuen Prinzipien und die neue Macht des Reiches Gottes. Ein Problem. Wir sind gewöhnt. Das betrifft mich auch. Viel sind wir gewöhnt. Und wenn dann Menschen kommen, fragen, und ja, warum ist das so? Das ist halt so. Ja? Das war schon immer so. Deshalb muss es auch so sein. Man ist viel gewöhnt, wie alles laufen muss, wie alles sein muss. Und ja, da ist ja auch gerade erwähnt, ja, diese Vorväter auch. Vorfahren, geistliche Vorväter. Ja, haben wir ja auch so vor 100 Jahren, vor 150 Jahren. Und sie waren Menschen wie wir, das möchte ich mal kurz festhalten, ja. Und ich will auch richtig verstanden werden, ich schätze die alten Brüder sehr. Ich habe viel von ihnen gelernt. Und glaube, dass wir auch heute sehr viel von ihnen lernen können. Und darum hoffe ich, dass wir auch verstehen, was ich eigentlich meine hier. Es ist heute oftmals so, man sagt, schau die Väter. Und die Väter, die haben Christus gedient. Wir müssen auf Christus schauen. Das ist das Problem oftmals. Wir schauen auf die Väter, die eine Beziehung zu Christus hatten. Und sie haben in ihrer Zeit, in ihrem Leben, haben die versucht, so wie Gott es ihnen klargemacht hat, das in ihrem Leben umzusetzen. Wir müssen schauen, was sagt Christus. Und natürlich können wir dann schauen, auch auf was Menschen, wie haben sie es damals umgesetzt, was sagt uns das, was können wir daraus lernen, entnehmen für uns. Wir brauchen eine persönliche, lebendige Beziehung zu Christus. Und dann spricht man manchmal mit Menschen und sagt so und so, ja, aber die Brüder haben gesagt. Dann sage ich, ja, was sagt Christus? Ja, aber die haben so und so gemacht. Ja, was sagt Christus? Das muss alles seinen Platz haben. Diese Vorbilder, die wir haben, die haben ihren Platz, ja. Aber wir brauchen diese Beziehung zu Christus. Wir müssen hören, was sagt er? Wir müssen gegenüber dem Evangelium offen bleiben. Und in erster Linie ist für uns ausschlaggebend und maßgebend, was Christus sagt. Und das möchte ich uns allen sagen. Jede Generation, auch wir, jede Generation muss das Evangelium, die Wahrheit des Wortes und Christus neu für sich entdecken. Verstehen wir, was ich damit sagen will? Wir können uns nicht an irgendetwas anlehnen, was Menschen vor uns gedacht haben, erkannt haben. Und die Dinge, die sie mit der Gnade, Hilfe Gottes für sich in ihrer Zeit erkannt haben und es umgesetzt haben, es war gut für die Zeit, es war richtig, mit Sicherheit. Und das hat sich entwickelt zu etwas, wo so starr geworden ist. Und man hat es übernommen. Und dann fragt man heute, warum macht man das? Ja, es ist halt so. Und daran lehnt man sich an dieses Gebäude. Und Jesus sagt, das Gebäude wird einstürzen. Wir dürfen nicht an so ein Gebäude aus Tradition bauen. Wir müssen auf Christus bauen. Er muss das Fundament sein, unseres Glaubens, unseres Lebens. Er muss unsere Gerechtigkeit sein. Und als Jesus auf Erden war, man hat doch nur über ihn den Kopf geschüttelt. Seine Geschwister, seine Mutter ist gekommen, wollten den abholen. Der ist doch von Sinnen, hat man von ihm gesagt. Manche sagen, er ist besessen. Er hat alles auf den Kopf gestellt. Und viele, alle eigene Gedanken, eigene Vorstellungen, da saß er mit den Sündern und Zöllnern. Und er hat nicht gefastet und hat den Sabbat nicht so gehalten. Und die Liste könnte man ewig weiterführen. Er hat mit Frauen gesprochen. Er hat die Ehebrecher nicht mit dem Stein beworfen. Ich frage mich oft, wenn wir damals gelebt hätten, wie hätten wir gehandelt? Ich denke oft, oder oft denken wir, ach, hätte ich doch damals gelebt, ich wäre Jesus nachgefolgt. Wirklich? Sind wir uns da sicher? Wisst ihr, was wäre, und ich versuche nur, dass wir uns da hineinversetzen, ich will damit nichts sagen, ich will nur, dass wir uns versuchen hereinzusetzen. Jesus würde hier durch die Tür kommen, würde sagen, alles, was ihr so denkt und was ihr haltet, das ist alles nicht richtig. Versuchen wir uns mal hineinzuversetzen. Verstehen wir, was hier passiert ist? Jesus kommt und sagt zu der geistlichen Elite, was ihr so alle denkt, das ist alles falsch. Wie würden wir reagieren? Das kann nicht Gottes Sohn sein. Wir dachten, er kommt und wird mit uns regieren. Er wird uns bestätigen. Er wird uns loben. Das kann nicht von Gott sein. Und wisst ihr, mich hat es so erschreckt. Jesus hat ja am Sabbat mal einen Kranken geheilt, hat übrigens ein paar Mal gemacht. Aber dann heißt es in Johannes 5, Verse 15 bis 16, da ging der Mensch hinaus und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hätte. Gott sei Lob und Dank, oder? Da kann man sich doch freuen. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er das am Sabbat gemacht hat. Was für eine Schuld. Am Sabbat hat er das gemacht. Sehen wir, wie weit das gehen kann. Wenn man nicht bereit ist, vom eigenen loszulassen und auf Christus zu hören. Wir sagen, nein, wir würden doch Jesus nicht töten. Wirklich? Matthäus 25, Verse 40 und 45. Und der König wird zu ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und in negativer Form, was ihr nicht getan habt an einem, das habt ihr mir auch nicht getan. Christus lebt in seinen Kindern. Wer sein Kind ist, das entscheidest nicht du, das entscheide nicht ich, sondern Gott weiß es. Und dann können wir nicht hinkommen und sagen, du musst es so musst du alles machen. Und dann sagt der Mensch, ich bin nicht bereit, mich an irgendwelche hier Gesetzlichkeiten und irgendwelche Formen hier zu binden. Ja, wie reagieren wir dann darauf? Das ist kein Kind Gottes. Weil ich bin ja der Maßstab. Und der ist ja nicht wie ich. Wisst ihr, da hat es an Barmherzigkeit gefehlt. Und das ist ja gerade dieses so am Teich Bethesda. Und ich habe mir heute Morgen so Gedanken gedacht, Mensch, da liegt ein Mann 40 Jahre krank. 40 Jahre krank. Und dann geht er umher und dann wird er, das war aber am Sabbat. Den war es lieber, wenn er bis an sein Lebensende krank ist, als dass er am Sabbat geheilt wird. Und ich sag euch, Jesus hat es mit Absicht getan. Er hat 40 Jahre gewartet, der hätte auch noch einen Tag länger warten können. Nein, Jesus ist hin und hat ihn am Sabbat geheilt, um den Menschen zu zeigen, an was sie festhalten und was vor Gott gilt. Und dann lesen wir, Jesus sagt, nimm deine Matte und geh heim. Nimm deine Matte und trag sie umher. Dass die Menschen sehen, was du am Sabbat hier machst. Und dann sind die Menschen zu ihm, was fällt dir ein, am Sabbat die Matte zu tragen? Verstehen wir? Wisst ihr, die Zeiten ändern sich, Technik ändert sich, Umstände ändern sich, das Menschenherz nicht. Und eins bin ich mir überzeugt, wer heute bereit ist, sich unter das Wort Gottes zu stellen, der wäre auch damals bereit gewesen, auf Jesus zu hören. Und wer heute nicht bereit ist, der wäre es auch damals nicht gewesen. Seine Gerechtigkeit gilt. Und Gottes Wort ist heute noch dasselbe wie damals. Er ist derselbe wie damals. Er sorgt für Unruhe genauso wie damals. Er beunruhigt heute genau wie damals. Er bringt alles durcheinander genau wie damals. Und er möchte seinen Frieden geben genau wie damals. Und möchte dir seine Gerechtigkeit geben genau wie damals. Ja, wenn man alten Wein gewöhnt ist, dann mag der frische Wein herb schmecken. Scheint einem nicht so zu schmecken. Der Gaumen ist anderes gewöhnt. Es ist leichter, Gott irgendwas Äußerliches darzubringen und sagen, hier, das bekommst du von mir. Jesus möchte dein Herz. Barmherzigkeit, ein barmherziges Herz. Wisst ihr, die Pharisäer, die waren Experten darin, Fehler zu finden. Die haben sogar bei Jesus Fehler gefunden. War Jesus voller Fehler? Nein. Sie haben bei Jesus Fehler gefunden. Müssen aufpassen, auch wir, dass wir nicht christlicher werden als Christus selbst. Dass wir nicht Menschen verurteilen, wo Christus nicht verurteilt. Dass wir nicht auf äußerliche Dinge und Werke, dass wir sie einfordern, wo Christus nicht wichtig sind. Dass wir nicht an Formen und Gesetzlichkeiten und Ansichten unerbitterlich festhalten, wo Jesus sagt, löse dich davon. Und wo Jesus sagt, hier, das ist mein Wort, dass wir hier bereit sind anzunehmen. Und heute pocht man auch auf dies und jenes. Und darum ist diese Warnung auch für uns in unserer Zeit so wichtig. Es bringt nichts, wenn wir hier zusammenkommen und versuchen, Bestätigung zu finden für alles, was wir tun. Sondern wir wollen doch schauen, was sagt Jesus? Wollen begreifen, was er getan hat, wie er gedacht hat, wie er geredet hat. Und wollen es doch für uns annehmen. Und Jesus, er hat ja sich auch gar nicht an den Hals der Pharisäer geworfen, ja. Er wollte nicht gut Freund sein. Er hat nicht geschaut, ob ihm viel Volk nachläuft. Ihm war nur eins wichtig, die Wahrheit zu reden. Koste es, was es wolle. Und dann haben sich viele Menschen von ihm abgewandt, weil seine Rede so hart war. Ja, sie hat vielen nicht gefallen. Das war ihnen zu arg. Und dann wendet sich Jesus an seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du bist Gott. Du bist der Sohn Gottes. Dir wollen wir gehorchen. Dir wollen wir nachfolgen. Dein Wort wollen wir annehmen. Wir wollen es von dir verändern lassen. Christus macht alles neu. Er verändert den Menschen von innen und von außen. Von außen, im Umgang, im Verhalten, im Inneren, der Gesinnung und Einstellung. Ein hartes Wort, aber heute genauso notwendig wie damals. Bin ich mir überzeugt, weil auch wir oft in Dingen festgefahren sind. Und wenn wir ehrlich uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann müssen wir doch sagen, ja, es ist so. Ich kann es nur sagen. Wie viel, wo ich mich beschäftigt habe schon, wo ich sage, Mensch, was habe ich da gedacht? An was habe ich da festgehalten? Gedacht, dass mich das erretten wird? Was sagt Christus? Und es ist noch so viel, wo Christus zeigen will. Unser Wissen ist Stückwerk, ihr Lieben. Stückwerk. Keiner ist vollkommen von uns. Keiner hat die volle Erkenntnis. Sind wir bereit zu lernen und uns verändern zu lassen? Ja, müssen uns demütigen dann unter das Wort, auf jeden Fall. Jesus sagt einmal, wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich will aber Barmherzigkeit und nicht Opfer. Wenn ihr wüsstet, was das heißt, wie können wir wachsen? Ich lese uns noch vor aus Philipper 1, Vers 9 bis 10. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Erkenntnis von Gott, Einsicht. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, was wesentlich ist, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Als letzte Worte, wir wollen uns fragen, was für ein Ohr habe ich? Habe ich das Ohr eines Pharisäers? Jesus spricht, geht es durch? Nehme ich es an oder lehne ich es ab? Lehne ich es ab? Oder habe ich das Ohr eines Jüngers, das wirklich darauf hört, was sagt wirklich Gott? Und dann lesen wir von den Jüngern, sie saßen mit ihm am Tisch mit den Sündern und Zöllnern. Die sagen, warum tun deine Jünger nicht fasten? Haben auch nicht. Und warum? Und dann haben die Jünger mit Jesus die Ehren geropft am Sabbat. Sie hatten Ohren eines Jüngers. Jesus hat geredet und sie haben verstanden für sich. Und das wünscht ich uns so sehr. Auch mir persönlich, dass der Herr uns gnädig sein möchte und wirklich sein Wort die Autorität in unserem Leben ist. Amen.